Kalifornien. Kein Masterplan, keine Bucketlist, keine Klischees. Stattdessen eine rostige Couch, ein leerer Pool, ein Poster an der Wand. Johannes Arnold nimmt uns mit auf seine Reise zwischen Fotografie und Freiheit und erzählt, was passiert, wenn man nicht mehr auf Sites zielt, sondern auf das, was bleibt. Es geht um Bilder, die sich setzen, und um die Frage, wie man seinen eigenen Stil nicht nur findet, sondern ihm auch folgt. Trotz Zweifel, trotz Umwege. Willkommen zu Episode 112.
Und ja, ich bin noch da. Die KI-Stimme fürs Intro.
What's the story?
Each shot creating an energy that lead to a second shot.
An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph.
What's the story?
Und damit herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Schön, dass ihr da seid. Episode 112. In den vergangenen zwei Episoden haben wir mal so ein bisschen eine KI-Stimme vorne dran gehangen. Ich hoffe, das hat euch nicht zu sehr abgeschreckt und ihr habt die Folgen trotzdem gehört. Das war so ein kleines Experiment, was ich mal gestartet habe und irgendwie fand ich es lustig. Ich weiß nicht, wenn ihr diese Folge jetzt hört und an dieser Stelle seid, wisst ihr, ob ich das nochmal gemacht habe oder nicht. Ihr habt da noch kein Gefühl zu. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr unseren Broadcasting-Channel so fleißig frequentiert. Und ja, kennt ihr das? Der Briefkasten ist ja eigentlich etwas, wo man früher sich gefreut hat, wenn der neue Spielzeugkatalog irgendwie drin war. Und irgendwann im Leben kam dieser Switch. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Da war der Briefkasten plötzlich nicht mehr so ein cooles, aufregendes Ding, sondern es flatterten nur noch Rechnungen rein und Dinge, die unangenehm sind. Und man geht eigentlich nur noch dahin, um zu gucken, oh nein, was ist jetzt schon wieder? Was ist das denn für ein Brief? Ich hatte neulich wieder so ein Erlebnis, hab gar nicht damit gerechnet, mich über etwas zu freuen. Und ich hol's mal direkt hier, ihr hört es nur, ihr seht es nicht, aber es ist etwas, was sich anfühlt wie eine Zeitung. Und ich bin ein Zeitungskind. Auch wenn ich seit Jahren leider keine Zeitung mehr abonniert habe, aber das hat Gründe, dass in den Zeitungen heutzutage nur noch die News von gestern drin stehen. Es ist eine Zeitung und zwar eine riesengroße Zeitung. Ich weiß gar nicht, welches Format das ist. A2 würde ich fast sagen. Es ist eine Zeitung, die mir unser Co-Host geschickt hat. Eine Zeitung von seiner Ausstellung, von seinem letzten großen Projekt, was er hatte. Und deshalb freue ich mich und bedanke mich auch hier nochmal ganz, ganz höflich und offiziell bei dir. Hallo Johannes, long time no see.
Hallo David, ja, so selten da zu sein, dass ich schon wie Gast anfühlte.
Voll.
Aber nee, ich bin nach wie vor hier als Host gelistet und will auch regelmäßiger am Start sein. So don't call it a comeback und willkommen auch an euch da draußen.
Wow, Ohrwurm, don't call it a comeback, LL Cool J, sehr, sehr gut. Schön, dass du da bist. Wir haben gerade im Chat schon einmal drüber geguckt, wann du das letzte Mal da warst und es war die 2024 Recap-Folge, das heißt also 2025 ist Neuland für dich.
So ist es.
Du siehst aber so gut aus wie 2024, yes. Das kann ich schon mal sagen. Und du hast auch gesagt 2025, so ab jetzt, vielleicht kommst du ein paar Mal häufiger noch dazu, bis das Jahr vorbei ist.
Auf jeden Fall. Würde ich mich sehr stark probieren, das zu tun.
Du hast mich ja überrascht mit dieser Zeitung tatsächlich, mit diesem Printprodukt. Wir sagen ja immer, Leute, druckt eure Fotos aus. Was genau halte ich da in den Händen?
Ja, ein Printprodukt, was ich machen wollte, was nicht ein Buch, weil für dieses Projekt zu viel Aufwand und zu groß und aber auch nicht ein Scene ist, weil ich Scene hätte sich in dem Fall irgendwie angeboten, aber fand ich irgendwie nicht das Richtige und die Idee war irgendwie was Neues zu erschaffen, was jetzt nicht komplett neu ist, hat man schon mal gesehen, aber jetzt nicht so, also in meiner Bubble nicht so gängig war, Bilder in eine Zeitung zu drucken und das ist, was es ist, also keine Zeitung groß zum Lesen mit Nachrichten und von gestern, sondern eine Zeitung zum Anschauen und ein bisschen was zu lesen. Und wenn man will, auch mit einem so großen Print in der Mitte, den man sich theoretisch auch rahmen und an die Wand hängen kann.
Ja, sehr schön. Und das ist A2, ne?
Boah, das ist jetzt schon ein paar Tage her, als wir das angelegt haben, das Ding. Aber So ungefähr ist es ja. Also es ist schon so ein Zeitungsformat, so ein Oldschool-Zeitungsformat. Mhm. Aber ich kann dir die Maße jetzt gar nicht mehr auswendig sagen. Aber so in der Größenkategorie A2, das stimmt schon, ja.
Ich habe gerade meinen Zollstock weggepackt. Naja, egal. Ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du das gemacht hast und dass das Teil deiner Long Trails-Geschichte ist.
So ist es, der zweite Teil, ja.
Genau, für die Leute, ich habe nicht nachgeguckt, in welcher Episode wir über das Basecamp gesprochen haben.
Boah, also ich weiß nicht, wie viele Episode, aber es war auf jeden Fall der November 2022, müsste das gewesen sein. Eine ganze Weile her, ja.
Ja, da ist schon viel, viel Wasser durch die Ruhr geflossen seitdem.
Auf jeden Fall.
Oder durch den Neckar oder an welchem Fluss auch du immer gerade
Immer noch hopst. Der Neckar, ja.
Immer noch der Neckar. Sag mal, du denkst, diese Projekte, wollen wir direkt einsteigen oder wollen wir einmal kurz, wie wir es eigentlich immer machen, wir sind schon voll drin, weil wir natürlich auch im Vorfeld so ein bisschen hin und her gesprochen haben, aber wollen wir einmal noch kurz einen Schritt zurückgehen und fragen so, wie geht's dir eigentlich und was ist gerade bei dir los?
Ja, lass uns gerne da nochmal rauszoomen. Die Frage, die kannst du natürlich dann auch gleich beantworten. Ich fange mal an. Bei mir ist so, ja, gemischt viel los, ist, wie man das so kennt. Die Wellen sind da. Es war kurz große Welle mit einigen coolen Anfragen tatsächlich, wo man dann auf einmal wieder Angebote schreibt und recherchiert und was auch immer. Und Hoffnung hat, geile Sachen, geile Kampagnen irgendwie umsetzen zu können. Und dann kommt wieder das Tal und kriegt dann wieder Absagen und dass sich Kunden eben für andere Fotografen entschieden haben. Etc. gehört einfach dazu. Das war jetzt bei mir irgendwie super aktuell gewesen über die letzten 3 Wochen ungefähr. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt 1-2 coole Sachen jobmäßig anstehen, auch noch für den August. Was Größeres, wirklich Werbung, genau über das Thema, so was ich so fotografieren will, würde ich gerne später eh nochmal so ein bisschen sprechen. So, ich habe den Stichwort Creative Direction genannt, habe ich irgendwie das ganze Jahr jetzt schon irgendwie ein bisschen drüber rum gedacht, was ist denn so wirklich das, wohin ich aime, wofür ich angefragt werden will. Aber sprechen wir später drüber. So viel zur aktuellen Situation. Und ganz aktuell habe ich tatsächlich vorgestern ein sehr großes freies Projekt wieder umgesetzt, über das ich, auf das ich habe die Bilder noch nicht ready, aber wie das alles geklappt hat, bin ich sehr stolz, weil es auch das Konzept schlummert eigentlich schon seit Jahresanfang auch in meiner Schublade. Und sowas dann irgendwie auf die Straße zu kriegen, mit Leuten, wo keiner Geld dran verdient, aber mit Leuten, die alle Bock drauf haben, das umzusetzen, war sehr nice, auch wenn wir bei 35 Grad in einem Studio ohne Klima gestorben sind, 8 Stunden lang. Aber so viel dazu. Also ich mache viel, ich versuche mich kreativ auch in anderen Bereichen so ein bisschen aus, um irgendwie auch so ein bisschen, ja, nicht in der Fotografie mich zu verkopfen, auch andere Sachen zu machen, aber abgesehen davon auch privat geht's mir gut und genieß den Sommer hier im heißen Stuttgart. Wie sieht's bei dir aus?
Im Loch, ne? Stuttgart
Im
ist
heißen
ja in
Kessel,
so,
ja.
Genau, so ein Tal irgendwie. Ich erinnere mich. Ich habe, bevor ich von mir kurz erzähle, nochmal eine grundsätzliche Frage, weil das, darüber haben wir, glaube ich, nie drüber gesprochen. Ist die Fotografie und das, was du machst, eigentlich dein Haupteinkommen oder hast du noch Side-Businesses oder ein Hauptbusiness? Weil ich stelle mir immer die Frage, so du bist ja echt viel unterwegs und die Projekte, die du machst, über die wir auch gleich sprechen und so, die bedarf es ja immer auch viel kreativen Input rein, viel Energie, Try and Error, dann verwirfst du das wieder, dann machst du es doch anders, dann überlegst du dir die nächste Kampagne, du hast ja wirklich auch tolle Sachen gemacht, die wie große Werbung aussehen, die aber freie Projekte sind. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen auch nochmal. Ich überlege immer bei mir, der ja festangestellt ist bei der Sportschau, wo nehme ich die Zeit her, mich kreativ in der Fotografie auszuleben und in dem Storytelling, wie ich es beschreibe. Und denke dann immer so, ich frage mich, wie der Johannes das macht. Wann macht er das? Wie viele Stunden hat eigentlich sein Tag? Und ich habe mir zum Beispiel, da habe ich auch hier im Podcast mal drüber gesprochen, vorgenommen, regelmäßiger zu journalen, einfach um zu gucken, ist das irgendwas, was mich kreativ weiterbringt? Ist das was mich persönlich weiterbringt? Allein ich schaff's nicht. Und dann sagt man immer, hört man irgendwelche Podcasts, in denen gesagt wird, ja, du musst deine Routinen umstellen und es kommt auf Prioritäten an. Und ich denke immer so, ich stehe morgens um 6:15 auf, kümmere mich dann um die Kinder, wenn die in der Schule sind oder auf dem Weg zur Schule sind, dann fahre ich entweder zur Arbeit oder ich habe andere Sachen noch zu erledigen, die auch ziemlich wichtig sind. Ich komme gar nicht dazu zu sagen, ah, ich mache mir jetzt erstmal mein Chai-Latte und das soll nicht böse klingen an alle Influencer oder so da draußen. Aber ich frage mich dann so, wann soll ich es machen? Wenn ich abends ins Bett gehe, bin ich so rattenfertig, dass ich auch dann nicht mehr die Zeit habe, mich kreativ hinzusetzen. Das war vor 10 Jahren noch anders. Da habe ich dann abends die zweite Energie bekommen und konnte immer abends sehr, sehr gut kreativ arbeiten. Das ist weg. Also, lange Geschichte von mir. Die Frage an dich war eigentlich eine ganz andere.
Ja, kannst Frage, du dich noch daran erinnern? Verstanden. Vielleicht sind es die 10 Jahre, die du eben weiter bist im Leben als ich und die da ich eben noch die Zeit finde, wo du mit Family Life etc. tot ins Bett fällst, habe ich wahrscheinlich irgendwie noch 1-2 Körner übrig, um dann doch nochmal mich irgendwie hinzusetzen und zumindest was zu visualisieren oder zumindest was aufzuschreiben, Gedanken, die mir auch random kommen beim Joggen, beim Duschen, beim auch durch Instagram scrollen, was auch immer. Aber trotzdem müssen die Gedanken irgendwie mal auf Papier gebracht werden und geformt werden, was auch immer. Und das passiert natürlich schon abends, weil, um deine eigentliche Frage, glaube ich, zu beantworten, ich bin noch Teilzeit in einer Agentur angestellt, arbeite da als Kreativkonzepter, was natürlich nicht so weit entfernt ist, was ich dann auch in meiner Selbstständigkeit mache. Es gibt schon Parallelen, aber ja, nichtsdestotrotz gehört die Fotografie, dieses Business zu, also bin ich könnte ohne dieses Geld, was da so reinkommt, überleben, aber natürlich verdient man Teilzeit in der Agentur jetzt nicht so crazy viel. Da ist es schon gut, dass da auch regelmäßig was reinkommt und deswegen gebe ich da auch jede freie Minute, die ich habe. Warum ich das aber jetzt schon eine ganze Weile so aufrechterhalte, ist, dass ich mir halt eben so Projekte ganz gut aussuchen kann, die ich mache. Natürlich mache ich auch hin und wieder Jobs, die dann irgendwie Kühlschrank-Filling-Money-Jobs sind. Die gehören einfach dazu. Nicht jeder Job ist, denkst du, boah, da kann ich mir ja komplett kreativ austoben. Das sind, die meisten werden es wissen, ist sehr selten der Fall. Meistens gibt es eben konkrete Vorstellungen von der Agentur, vom Kunden, die dann in dem Rahmen umgesetzt werden müssen. Das ist einfach das Business, das gehört dazu. Aber dadurch, dass ich nicht immer in irgendeinem Strudel komme mit diesen Jobs und da nicht mehr raus, sondern mich auch irgendwie mal rausnehmen kann, sagen so, ey, jetzt kümmere ich mich gerade irgendwie ein bisschen weniger um Akquise, weil ich viel meiner Energie in ein freies Projekt setzen will oder eine Ausstellung etc., die ja auch, wenn es gut läuft, bei null rauskommt. So, ne? Aber diese Freiheit möchte ich mir eben nicht nehmen lassen. Und deswegen ist es natürlich Mix zwischen, wenn alles gerade viel ist, zwischen, na, Burnout ist zu viel gesagt, aber natürlich irgendwie Montag bis Freitag und Samstag, Sonntag dann auch noch. Aber das ist dann extrem viel. Aber manchmal gibt es natürlich auch Phasen, wo dann eben wenig passiert in der Selbstständigkeit, wo man dann eben froh ist, dass da jeden Monat ein bisschen Geld eintrudelt und man dann trotzdem nicht irgendwie so schlaflos ist und sondern sagt, okay, dann ist es halt jetzt so, dann überlege ich mir halt ein Konzept, was ich versuche frei umzusetzen. Und dieser Mix ist, ja, so safe bin ich mir da auch nicht, was dann ist, wo ich hin will, aber aktuell fahre ich da nicht so schlecht mit.
Ich erkenne einen roten Faden des Gesprächs, der irgendwo hinausläuft. Ich bin gespannt über den Rest dieser Folge. Ich kann nur einmal kurz bei mir sagen, ich hatte auch ein freies Projekt neulich im PEF. Da habe ich vor wenigen Wochen mal Mojo wieder getroffen, die coole Klamottenbrand aus Hamburg. Liebe Grüße, André. Der hat dort mit 4711 eine Collabo-Klamotte rausgebracht und da war ich dann dort und habe ein paar Fotos gemacht. Nicht paid, sondern einfach, weil ich mich gefreut habe, die Leute zu treffen. Es war ein total schöner Tag und manchmal ist es dann eben so, dass man so über Kontakte und über solche Events irgendwie Möglichkeiten sich warm hält, sage ich jetzt mal, weil die wunderbare Sarah, mit der habe ich schon vor 2 Jahren, 3 Jahren mal geshootet, Schauspielerin, ganz tolle Frau, die hat mich neulich gefragt, ob wir nicht mal wieder fotografieren gehen könnten. Und dann habe ich gesagt, ja, was hast du denn für Ideen? Und eigentlich wollten wir irgendwie raus ins grüne Sonnenuntergang, so ein paar richtig schöne Shots machen für sie. Aber es war total bewölkt und dann habe ich ganz spontan überlegt, okay, du hattest ja auch irgendwann mal so Fotos geschickt, irgendwie, wo die so ein bisschen dirty waren und so ein bisschen dunkler und eher so Bar-Kneipen-Location-mäßig. Und dann habe ich einfach im PEF gefragt, ob wir da spontan shooten können. Und dann waren wir da und haben wirklich 4 Stunden, glaube ich, ganz, ganz entspannt da gearbeitet und ganz tolle Bilder gemacht. 2 Styles der Serie sind schon raus. Über einen freue ich mich noch ganz besonders. Wir haben auch auf dem Klo dort geschossen, auf dem Herrenklo. Und das war ist wirklich so, wenn du an St. Pauli getaggte, mit Aufklebern verziertes, ziemlich heruntergekommenes Klo, wenn du das jetzt im Bild hast, dann ist es genau das. Und dort haben wir geshootet und es ist echt richtig cool geworden. Ich habe mich mal so ein bisschen auch wieder an Blitz getraut und hat total Spaß gemacht. Also da freue ich mich auf jeden Fall, das euch zeigen zu können demnächst. Da kommt noch ein bisschen was. Und ja, das war so, was mich kreativ vorangebracht hat. Und kühlschrankfüllender Job ist auch ein gutes Stichwort. Ich habe neulich wieder auch so einen Auftrag gehabt, wo ich wirklich einfach eine Veranstaltung fotografiert habe. Es fühlt sich dann immer ganz komisch an, weil der Edit dann ganz, ganz anders ist als das, was ich sonst mit meinen Fotos mache, weil die wollen halt nicht also es gibt natürlich auch Jobs, wo sie genau meinen Look einkaufen wollen, aber in dem Fall war es nicht der Fall, sondern es waren eigentlich sehr, sehr cleane Fotos, auch teilweise hart geblitzt, aber manchmal auch einfach nur, ja, available light und die Szene fotografieren, ohne jetzt groß da kreativ ranzugehen. Und das macht den Edit einfacher und viel, viel, viel schneller, was schön ist, denn dann ist der Job auch schneller getan. Aber es ist irgendwie, also es ist nicht die Selbstverwirklichung, so wie du das ja auch gesagt hast, ne? Das ist dann irgendwie einfach ein Job, der einen kreativ vielleicht nicht weiterbringt, aber der einen Euro in die Tasche spült.
So ist es, gehört dazu.
Genau. So, jetzt haben wir einmal rausgezoomt. Jetzt zoomen wir wieder rein, würde ich sagen, für die quereinsteigen und die erste Zeit hier geskippt haben. Wir haben über Long Trails gesprochen und das ist der 2. Part von deiner Serie. Der 1. Part ist das Mount Everest Base Camp und diesmal war es ein Roadtrip, den du durch Kalifornien gemacht hast. Und wie das eben so ist, und da habe ich auch 2, 3 Fragen nochmal zu, du denkst dieses Projekt ja vielschichtig. Das heißt also, beim Long Trails zum Basecamp des Mount Everest war es ja so, dass du auch direkt das Buch mitgedacht hast und dann aber auch wusstest, ich mache eine Ausstellung und ich möchte das größer denken. Und du hast ja auch Klamotten gedruckt und ja, das ist so das große ganze Paket. Und das war ja hier auch der Fall, dass hier zwar kein Buch entstanden ist, aber eben diese Newspaper, aber auch mit Ausstellung und mit Klamotten, mit Merch und so. Wie gehst du das an und wie war die Ausstellung damals in Stuttgart? Ich glaube, der Finn ist auch aus Bochum, war auch da, ne? Kann das sein?
Der Lukas war.
Ah, der Lukas war da, genau.
Genau, Lukas und der Felix, die sind ja auch Basketball Photography Bros, die sind beide rumgekommen. Ich glaube, bevor ich erzähle, wie diese Ausstellung war, ich glaube, es ist besser, irgendwie das bisschen chronologischer zu erzählen.
Ja, mach mal.
Wie ich darüber denke. Ausgangspunkt war also wirklich diese Nepal-Geschichte damals. Wir können es ja mal vertaggen, die Folge. Das war ja wirklich damals so, die Reise ist so geil, ich habe eine Buchkonzeptidee, ich ziehe das jetzt einfach mal so durch, wie ich mir das denke. Und das ist ja ein bisschen im Nachhinein erst so ein bisschen größer geworden, als ursprünglich dachte ich so, okay, ich mache dieses Buch und mache so ein ganz Mini-Release-Event, einen Abend, meine Freunde sind da, mache vielleicht 25 Bücher, so klein. Und das ist ja erst im Nachhinein so groß gewachsen, weil ich durch ein, zwei Jobs, die dann noch kamen, in der Zwischenzeit ein bisschen Budget zur Verfügung hatte und dann sage, okay, jetzt let's make it bigger than planned. Und ich habe da einfach gemerkt, wie ich krass da drinnen aufgegangen bin, sowas zu machen. zum einen kreativ zu arbeiten, aber dann so, okay, wie kann ich dieses Konzept denn noch runder und perfekter machen? Was spielt wo rein und wie gestalte ich den Raum? Was gibt's noch für noch dort zu sehen? Wie präsentiere ich die Bilder? Wie gestalte ich die Werbung dafür etc. pp. Und das hat mir einfach dieser Prozess hat mir einfach extrem viel gegeben und im Nachhinein hat das auch alles super cool geklappt, besser als ich es mir vorgestellt habe. Und der erste Gedanke war so, ich will das unbedingt nochmal machen, aber ich kann das jetzt nicht so allein. Man braucht das richtige Projekt dafür und man braucht den Vorlauf und ich finde, man kann das auch nicht so oft machen, weil dann fehlt irgendwann so ein bisschen, wird so ein bisschen belanglos, glaube ich, wenn man jetzt irgendwie zweimal im Jahr sowas macht, dann so, ah ja, schauen wir mal wieder, aber es hat nicht diesen Impact, wenn es irgendwie alle zwei Jahre eben passiert. Und dieser Kalifornien-Trip stand dann eben, der war schon auch ewig geplant, wurde mal verschoben wegen privater Umstände etc. und war auch in einem anderen Setup geplant, aber es hat sich dann eben so ergeben, dass ich diese Reise mit zwei meiner besten Freunde machen konnte. Hat sich alles auch so ein bisschen relativ spontan, diese Dreierkonstellation ergeben. Und alle drei hatten Bock, halt ein paar Classics sich anzuschauen, aber irgendwie auch ein paar Dinge, die jetzt nicht so super usual sind, in Kalifornien zu machen. Und ein Kumpel von mir, Grüße an Daniel, ist auch so ein Reddit-Freak, der dann irgendwelche abgelegenen Quellen nochmal neben dem Nationalpark raussucht, wo wir dann hingefahren sind und so ein paar. Sind wir eben auch an ein paar Orte gekommen, die nicht, glaube ich, in jedem Lonely Planet Reiseführer stehen. Und so war das ein geiler Trip und im Vorfeld wusste ich natürlich schon so, boah, Kalifornien hat einfach krasses Potenzial. Ich wollte schon immer mal hin, da immer fotografieren. Alles, was ich da gesehen habe, hat immer so einen geilen Vibe gehabt, den ich unbedingt auch mal fotografieren wollte. Aber ich kam nicht so auf die richtige Idee, ob das eben reicht, mein eigenes Ding da draus zu machen oder ob ich am Ende eine Sammlung von, es kommt irgendwie ein Countdown bei dir, David.
Ja, ich habe vergessen, bei Riverside auf Record zu drücken.
Ah, okay.
Der nimmt jetzt auch nochmal
auf. Ich mach den Satz nochmal.
Ja.
Aber ich hatte nicht so die richtige Idee, ob ich da mein eigenes Ding draus machen kann oder ob ich am Ende eine Sammlung von coolen 100, 200 Bildern habe, die man aber schon mal irgendwie so gesehen hat. Da hatte ich vor so Angst, nicht, aber so am Ende so, ja, okay, nette Bilder, ich mache davon drei Instagram-Carousels, krieg irgendwie 100 Likes pro Post und dann war es das auch wieder. Das fand ich so ein bisschen schade, aber ich habe irgendwie im Vorfeld, konnte ich mir diesmal anders wie bei Nepal irgendwie nicht genau ausdenken, was denn da das Konzept sein soll. Aber ich habe natürlich, bin da hingefahren mit so, wie sagt man, so ein bisschen sehr offenen Augen und auch offenen Synapsen, was denn jetzt, was hier sein könnte, worauf ich mich fotografisch fokussieren könnte, dass es irgendwie am Ende eine zusammenhängende Idee, Konzept etc. gibt. Und das hat dann sich auch irgendwie schon an den ersten ein, zwei Tagen, wo wir in San Francisco waren, dann der Gedanke kam eigentlich, als wir vor der Golden Gate Bridge standen, die ist auch ein absurd geiles Fotomotiv. Und ich fand sie extrem langweilig zu fotografieren, weil ich dachte, okay, den Engel, ah ja, kennt man und so, ah ja, so sieht die dann aus. Und dann standen wir da, ich glaube, das war so fast daneben, da waren so ein paar Kids am Baseball spielen und im Hintergrund so die Golden Gate Bridge. Und dann gucke ich so links zu mir runter und dann stand da einfach so ein Eimer mit Baseballs. Und ich fand diesen Eimer so geil. Und dann habe ich halt nur diesen Eimer fotografiert und dachte mir so, was ist denn, wir werden jetzt hier noch einige Sites abklappern. Und was ist denn, wenn ich immer bei jedem Site, wo wir sind, mal ganz woanders hinschaue, was denn da noch so ist? Und das habe ich halt versucht durchzuziehen und das hat sehr gut geklappt und sind überall, natürlich hat man am Ende nicht 1 Million Motive für ein Buch, aber man hat eine ganz coole Sammlung an Motiven, die ich dann unter das Konzept No Sites gepackt habe, was dann auch der Untertitel war. Und dass ich das unter diese Long Trails nochmal packen wollte, hat sich so ein bisschen auch ergeben, weil es für mich so ein bisschen Sinn gemacht hat, da vielleicht irgendwie eine Reihe draus zu machen. Das hat irgendwie ganz geil harmoniert mit diesem California-Schriftzug, der ja das License Plate ist. Das habe ich irgendwie bei einem Photoshop zusammengezogen und dachte, das ist irgendwie ein Vibe. Und so ist es so ein bisschen während der Reise erst die Idee gekommen. Und am Ende habe ich dann schon mal geguckt, okay, reicht das, was draus zu machen? Ich war der Meinung, das reicht. Und dann habe ich mich dran gesetzt, da irgendwie das wieder größer aufzuziehen. Und dann ist halt auch das Problem, wie setze ich da noch einen drauf? Und das macht es natürlich nicht einfacher, wenn man da sich schon irgendwie extrem ausgetobt hatte 2 Jahre vorher.
Ist das etwas, ich habe ganz viele Fragen, ich versuche es mal irgendwie, was so gerade in meinen Kopf kommt. Ist das etwas, was dich antreibt, dass du sagst, du musst einen draufsetzen? Reicht es nicht, dass es ähnlich geil wird?
Ja, also der Mindestanspruch ist es, dass es ähnlich geil wird, aber so innerlich ist es so, was du, boah, was, ich kann mir die, was eine Location, die vielleicht noch besser zum Vibe passt, dann, wie gesagt, das muss dann auch wieder das komplette Programm sein mit irgendeinem Printprodukt. Das war auch noch nicht klar, was es wird. Da nochmal drüber rumzudenken, was es sein kann. Dann natürlich macht es mir auch extrem Bock, eben halt irgendwie Klamotten so ein bisschen zu gestalten. Wie kann man da noch eine kreativere Note mit reinbringen, als einfach irgendwie Shirts mit dem Logo zu machen? Am Ende war hier die Idee, wir hatten eine Transferpresse vor Ort und ich hatte eine Reihe von den Motiven, die ich ausgestellt habe, plus die Logos, und die Leute konnten sich vor Ort ihr eigenes T-Shirt gestalten, und innerhalb von 2 Minuten, meine Freundin hat die dann für die gedruckt, so wie sie es wollten, Logo vorne, hinten, welches Motiv, was auch immer, und dass die Leute selbst kreativ werden konnten mit meinen Sachen und was mitnehmen konnten, abgesehen von den Bildern. Das hat extrem gut funktioniert, aber es ist auch ein Prozess. So, funktioniert das überhaupt mit der, also das zu pressen, und wie setzt man das um? Und darüber nachzudenken, macht mir unfassbar Bock, ja.
Ja, voll. Und ich kann das total nachvollziehen, dass man eine Reise beginnt mit einem Wunsch erstmal im Kopf, dass daraus irgendwas wird, und dann aber dem Struggle, dass, wenn du noch kein Konzept in der Tasche hast, dass der Druck ungleich größer ist und dass das aber auch dann eventuell in das Gegenteil umkehren kann, in eine, ich will nicht sagen Blockade, aber vielleicht in eine Unzufriedenheit, wenn man das Gefühl hat, oh Mann, es ist irgendwie, ich sehe hier nichts, ich sehe kein, weil das, was wir machen wollen und das, was du ja auch dann machst in deiner Serie, ist ja eine Geschichte zu erzählen. Also, ich meine, wir können alle Bilderbuch fotografieren. Wir können alle irgendwo hinfahren, die Kamera rauszücken, 100 geile Fotos schießen und die irgendwie in ein Erinnerungsbuch packen. Aber es ist ja dann kein, das ist so dieses typische, was Familienalben früher vielleicht waren, ne? Guck mal, der Urlaub, ach, der Papa vom Elch, schau mal. Und hier hatten wir eine Reifenpanne und ach, guck mal hier, der Sonnenuntergang war schön. Dann ist das aber etwas, was ja sehr erstens intim und zweitens in deinen eigenen Erinnerungen wichtig ist, aber nicht wichtig ist für andere, dass sie das sehen. Die Verkaufe ist ja eigentlich dann die Geschichte, so wie du das auch machst.
Mhm.
Ist das für dich, wie groß war dieser Druck in deinem Kopf, bis du dann diesen Baseball-Eimer gesehen hast?
Es geht, also wie du sagst, man versteift sich natürlich schon so ein bisschen so, was kann ich hier machen? Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, es gibt hier überall was. Das, wo wir hier sind, bietet mir fotografisch so viel. Natürlich habe ich auch Classics fotografiert und mit meinen Jungs irgendwie die nochmal vorm Felsen und den Vibe da mitgenommen und so. Aber irgendwie habe ich schon an den ersten, der Trip war 2 Wochen so. Das ging irgendwie Schlag auf Schlag und man merkt dann schon relativ schnell, die Idee, die ich an Tag 1 hatte, funktioniert oder sie funktioniert nicht. Ich hatte relativ schnell das Gefühl, sie funktioniert, wenn ich mir Mühe gebe, darauf zu achten. Also ist dann schon nicht so, ja, ich pack mal Kamera ein, wenn's nice ist, ist nice, wenn nicht, dann nicht. Also man muss sich dann schon ein bisschen Mühe geben, und es war auch cool, dass wir zu dritt waren. Der Trip war eigentlich erst zu zweit geplant, aber es hat mir so ein bisschen, die beiden Jungs sind große Supporter meiner Kunst, aber haben an sich mit Fotografie nichts zu tun. Was aber cool war, weil es war niemand alleine, weißt du, sie haben so ein bisschen ihr Ding gemacht, erzählt, was auch immer, während wir wandern waren, was auch immer, und ich konnte mich schon so ein bisschen abseilen und auf die Fotografie konzentrieren, was natürlich auch nicht immer der Fall ist, wenn man mit der Freundin unterwegs ist und so, finde ich es dann ganz, ganz schwierig, mich auf die Fotografie zu konzentrieren, weil man ja irgendwie auch zu zweit den Urlaub genießen will. Das kann ich zum Beispiel gar nicht, parallel, entweder A oder B, und das hat mir so ein bisschen Freiraum gegeben. Aber ich habe mich versucht, auch so ein bisschen frei von dem Druck zu machen. Also wenn wir irgendwie an coolen Orten waren, habe ich gesagt, ey, Jungs, ich mach mal jetzt irgendwie kurz hier mein Ding so ein bisschen, geh mal eine Runde auch alleine, was auch immer. aber habe natürlich schon versucht, dass wir einen Trip machen und ich habe gedacht, so, ey, wenn am Ende das, was ich hier knipse, nicht reicht, so maybe it. Also ich hatte ja kein Travel USA Reisebüro im Nacken, die dann am Ende irgendwie ein fettes Ding erwartet. So, ne? Das war ja nicht der Fall.
Ja. Episode 42. Wir sind bei 112 jetzt. Episode 42 crazy, ist die Episode. Die heißt Fotobuch, Fotografie auf dem Weg zum Mount Everest. Und da hört ihr die Ausgangsgeschichte von Along Trails. Auch eine sehr schöne Folge. Und jetzt schneiden wir an der Stelle. Moritz Wagner hat re-signed bei Magic. 1 Jahr 5 Millionen.
1 Jahr nur?
Ja.
Taugt mir nicht. Hatte vielleicht was Längeres gehofft.
Ich glaube, ich sehe hier nur Bleacher Report, The Push. Und,
ja, wird schon passen. Aber immer bleibt er bei Magic.
Genau, ich glaube, es ist irgendwie ein Recover-Deal. Komm zurück und zeig, dann sprechen wir nochmal.
Ja, fair.
Also anders kann ich es mir nicht erklären. Ich kann es mir anders auch nicht erklären, dass Mo das unterschreibt sonst. Naja, egal.
Wie steht's bei der U19?
Ja, komm, dann gucke ich auch eben. Ich weiß, schreibt denn DBB das, macht das in seiner Story?
Ja, gut. Nee.
Ja, gucke ich gleich nach.
Egal, machen wir weiter.
Du hast deine Freunde gerade angesprochen, das nimmt meine Frage vorweg, wie das mit denen war. Du sagst, es sind Supporter deiner Kunst, aber selbst nicht fotografisch am Start. War das für dich trotzdem wichtig, mit denen auch über das zu sprechen, was du machst? Also hast du sie mitgenommen? Hast du sie gefragt? Oder war das wirklich dann irgendwie, was du allein mit dir gemacht hast?
Ich bin da so, ich mache das sehr lang für mich, bis ich einen Stand habe, wo ich andere mit reinhole. Ah, ja. So, ich bin da sehr so, ich habe dann immer so ein bisschen, also ich finde, man muss immer so an Ideen so ein bisschen festhalten und ich habe so ein bisschen, ich will mir sowas nicht ausreden lassen, wenn jemand, wo die erste Reaktion ist so, ja, boah, keine Ahnung, dann ist man direkt irgendwie verunsichert, obwohl man es selber cool findet.
Ja.
Ich bin immer so, ich mache erst mal, bis ich irgendwie einen Stand habe, denke ich so, ey, boah, also jetzt bin ich so eher Point of No Return. Jetzt muss ich es jemandem zeigen, so, ne? Und das dauert aber eine ganze Weile, bis ich irgendwie da auch mal ein Moodboard mit den Motiven, ein kurzes, wie sagt man denn, so ein Konzept in 3 Sätzen mal runtergeschrieben habe, so, ne? So ein Einleitungstext sozusagen. Und das mal auf 3 Slides packen und an 3, 4, 5 Leute schicken, deren Meinung mir wichtig ist. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Leute mit einzubeziehen, aber nicht zu viele. Dieser Punkt, vor dem habe ich immer Angst, weil ich natürlich erst was rausschicke, wenn ich irgendwie komplett überzeugt bin und dann natürlich hoffe, dass es Leute abholt. Und deswegen, ich glaube, da haben wir damals auch drüber gesprochen, nicht nur Ja-Sagern das zu schicken, sondern Leute, wo du hoffst, denkst, weißt, dass da eine ehrliche Meinung kommt. Und ich glaube, ich damals auch erzählt, dass jemand, den ich schon kenne, der auch ein bisschen älter ist, jahrelang als oder immer noch als Art Director in Agentur, Kreativdirektor arbeitet. Und dem habe ich auch so meine, ich war mal an einem Punkt, wo ich so, schon so um die 100 Motive hatte oder 80 oder so. Und die habe ich alle mal bei DM ausgedruckt und haben wir dann bei ihm mal alle ausgebreitet so. Und das hat auch extrem geholfen, der so, ja, also entweder musst du diese Mood machen oder diese Mood. Du kannst nicht die mischen. So, was ist es? Und wenn du das reinnimmst, dann will ich das nicht rausnehmen. Ich so, aber ich hänge an beiden. Entscheide dich so, ne? Und das hilft extrem, das wirklich dann nochmal rund zu kriegen, dass es wirklich so sharp ist. Weil das fällt, finde ich, wenn man es alleine dann nur drauf rumdenkt, extrem schwer.
Ja, dann sind wir wahrscheinlich geneigt, dieses Kill Your Darlings-Konzept eher nicht durchzuziehen. Ne, also dann zu sagen, ah komm, dann mache ich das doch noch mit rein auf die letzte Seite oder so. Da ist so eine Expertenmeinung, glaube ich, total wichtig.
Total, auf jeden Fall. Weil sonst wird's irgendwie so, ja, man braucht irgendwie ein paar Meinungen, finde ich, weil am Ende ist ja das Ziel, eine größere Masse abzuholen. Und natürlich ist Fotografie sehr subjektiv, aber dass man so as objective as it gets irgendwie zu gestalten, das ist, glaube ich, die Challenge. Das ist nicht einfach.
Ja. Lass uns mal 2, 3 Bilder noch besprechen, die, das machen wir untypisch. Du hast mir auch ein paar Bilder geschickt bei WhatsApp. Ich kenne die Bilder natürlich, aber Ich würde jetzt einfach die Zeitung einmal nehmen und da reingucken.
Ja, weil klar. Das wir können die ja trotzdem teilen dann auf dem Kanal.
Genau. Ich würde einfach mit dem Titelbild anfangen.
Auf jeden Fall.
Und habe natürlich die Frage, warum ist es das geworden und nicht ein anderes? Aber ich beschreib's erstmal. Wir sehen auf sehr, sehr, das sehr, sehr dickes Papier übrigens. Also das ist untypisch dick für eine Zeitung. Wir sehen eine Veranda, würde ich jetzt mal behaupten, es wird ja Kalifornien sein, eine Veranda eines Hauses. Und das ist aber nicht diese typische Veranda, wenn ihr jetzt an USA denkt, wo so ein Schaukelstuhl steht und irgendwie noch so ein Zaun davor, sondern wir sehen ein altes, zweisitziges Sofa aus, was ist das, weißem Aluminium oder so, mit so, also wenn ich das Sofa angucke, höre ich, wie es quietscht, wenn man sich draufsetzt, so mit alten Federn wahrscheinlich und vielleicht auch hier und da schon so ein bisschen Rost angesetzt. Die Farben der Kissen ist aber total passend zur Stimmung des Bildes. Wir haben hier so ein, ich würde sagen, Sonnenuntergangsszenario vom Look, etwas ins Orange gehend, und die Kissen sind auch so gelb, orange, rot, bläulich, also da sind alle Farben drin, die man auch in diesem Bild hat tatsächlich, sei es der Himmel, der sich in einem sehr, sehr großen Fenster widerspiegelt, an dem dieses Sofa, diese Sitzmöglichkeit gerade anlehnt. Das Haus hat auch so sehr, ich würde sagen, amerikanisch untypische Steine. Also das sieht irgendwie auch noch nicht ganz fertig aus, muss ich sagen, das Haus. Also noch nicht fertig verputzt oder sowas. Und in dem Fenster spiegeln sich sehr, sehr dunkle Schatten. Ich kann die Landschaft nicht erkennen, was davor ist. Es könnte sein, dass da vielleicht ein Teil eines Sonnenschirms steht. Und da hinten würde ich vermuten, ist irgendwie Vegetation, Bäume oder so, eine Wiese vielleicht. Und es ist irgendwie, strahlt es, trotz dass es so ein Backsteinhaus ist, kein Backsteinhaus, aber so ein Haus ist, was jetzt irgendwie noch nicht ganz so ready aussieht, strahlt es trotzdem eine einladende Ruhe aus. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du deine beiden Dudes dort weggescheucht hast, die da eigentlich mit einem Budweiser den Sonnenuntergang genießen wollten, und du gesagt hast, ey, das wird das Cover meiner Zeitung. Ich glaube nicht, dass das so passiert ist, aber das ist das Bild. Warum ist es das geworden und was ist die Geschichte? Also habe ich das einigermaßen okay verstanden und interpretiert, und warum ist es das Bild, das Cover geworden?
Ich fange mal mit der Geschichte, wie das Bild entstanden ist, an. Ist eigentlich auch relativ schnell erzählt, weil wir waren so ein bisschen schon zweiter Teil unserer Reise und wollten grob von Las Vegas, wo wir auch waren, was auf jeden Fall crazy war, zurück nach Los Angeles, wo quasi das Ende des Roadtrips war. Wir wollten nochmal zum Joshua Tree National Park. Also ich wollte da auf jeden Fall hin. War so ein bisschen gespaltene Meinung, ob sich das lohnt oder ob man das einfach eh auf Instagram schon tot gesehen hat. Weil ich glaube, das sagt auch den meisten was, ist halt super bekannt. Auch da sind so ganz runde, weiß-gelbe, glatte Felsen umgeben von spektakulären Kakteen. Sieht einfach geil aus, aber ist eben auch so ein bisschen durch Instagram tot fotografiert. Aber ich wollte natürlich trotzdem gern dahin, weil es einfach unfassbar fotogen ist. Und was ich so ein bisschen, wir wollen ja hier über Learnings sprechen, ich finde immer ein guter Weg, um auch so ein bisschen neue Sachen zu entdecken, ist sich und ein bisschen kreative Unterkünfte, die man ja schon vor allem auf Airbnb findet, zu buchen. Also nicht ins Hotel zu gehen, sondern mal schauen, was gibt's denn noch. Vor ein paar Jahren durfte ich mal so einen Roadtrip für Porsche machen, sind wir da auch in Süddeutschland Alpenstraße gefahren, und dann war auch die Idee, wir hangeln uns so an kreativen, coolen Unterkünften, die nicht so Norm sind, entlang und gucken, was wir da drumherum dann immer shooten können. Das hat auch wunderbar geklappt. Und jetzt bei diesem Trip habe ich eben auch ein extrem geiles, dieses Haus, Steinhaus da, und zwar wirklich so in the desert. Also als wir da nachmittags angekommen sind, hat es immer da noch irgendwie so über 40 Grad runter geprutzelt. Aber es war wirklich middle of nowhere. Es war ein geiler Wüsten-Kakteen-Vibe da drumrum und was du da eben hast, sind absurde Sunsets. Und dann hatten wir eben diese Location, es war einfach, und hat eigentlich, es war nicht spektakulär, aber für so einen Vibe, California-Vibe, war es einfach extrem fotogen. Und das Lustigste ist, weil du die Jungs mit dem Budweiser angesprochen hast, die saßen auf der anderen Seite vom Haus mit dem Bier, weil wir saßen vor dem Haus, also nicht in der Sonne, weil man es da ausgehalten hat vorher und sind dann einfach nicht mehr rüber gewechselt. Und als dann der Golden Hour war, hat es mich natürlich dann nicht mehr auf dem Sitz gehalten, sondern einfach, weil das dann, weil dort eben kein Tourismus ist. Es war eben Airbnb in the middle of nowhere und dort, finde ich, kriegst du den Vibe, den ich halt wollte. So keine Sightseeing, sondern dieses Haus hat safe, vielleicht schon, aber noch niemand groß fotografiert und was auch immer was draus gemacht. Und das hat einfach einen unglaublichen Charme. Da hing noch ein alter Sombrero, den mein Kumpel sich dann aus Spaß aufgezogen hat und damit einfach den ganzen Abend rumgerannt ist. Wir haben da dann noch ein Feuer gemacht, wir hatten so ein Jacuzzi und es war einfach pure Vibe. Und dort stand eben auch diese Couch, die stand genau da, wo ich sie fotografiert habe. Ich habe da nichts gestaged, was auch immer. Und ja, so, ey, die Couch. Ich war ja dann schon in meinem No-Sights-Tunnel drin. Und ich sage, das ist eigentlich perfektes Motiv dafür und habe die fotografiert. Und als ich dann am Ende, um die zweite Frage zu beantworten, warum das Titelbild ist, bin ich durch meine engere Auswahl dann durch. Die war natürlich noch drin. Und ich fand einfach in Verbindung Konzeptidee, Mut, Farben hat für mich dieses Bild einfach alles, weil sie auch so random ist, so eine verwaschene, angerostete Couch, machst du als Titelbild für Kalifornien, hat für mich einfach, weil der Kontrast stark war, das Bild für mich trotzdem einen schönen Vibe hatte, war das für mich am Ende das Titelbild.
Ja. Du hast gesagt, Airbnbs buchen finde ich total spannend, den Punkt, weil es geht natürlich auch anders, wenn du ein anderes Konzept hast, wie unser Freund Janis Matern zum Beispiel, der Hotel Stories macht, wo er unfassbar tolle Geschichten erzählt mit Frauen in Hotelzimmern. Janis wollen wir auch auf jeden Fall hier nochmal reinholen in den Podcast. Wie habt ihr das aber dann spontan auf dem Trip gebucht?
Ja, ja,
oder
so
habt ihr das
einen Tag vorher.
Ah ja.
Ja.
Das heißt also, ihr sitzt im Bus, seid ihr mit dem Auto oder mit dem Bus?
Nee, wir hatten so ein riesen SUV-Ding, wie man halt hat in USA. Ne?
Ja. Ja. Und dann sitzt einer auf dem Beifahrersitz, Johannes, der macht dann Airbnb auf und sucht dann Locations hier.
So, also wir hatten auch viel vorgebucht, weil gerade rund um die Nationalparks ist nicht so easy, viel schon gebucht auch und so. Aber das Ding war tatsächlich super spontan noch eingestreut, weil wir hatten so den ersten Teil relativ klar okay, San Francisco Landing, Yosemite machen wir, Sequoia machen wir, Las Vegas machen wir. Das war relativ durchgetaktet. Und dann war es so ein bisschen, ja, schauen wir mal, was wird danach.
Was wird? Es ist lustig, weil diese Route, ich meine, das ist ja, wie sich Leute an Instagram satt sehen, können sich wahrscheinlich Leute an Erzählungen dieser Route auch satt hören. Ich habe diese Route auch das war der letzte Urlaub, den ich mit meinen Eltern gemacht habe, ja. Vor 120 Jahren. Da waren wir auch, San Francisco, Las Vegas, runter dann nach Phoenix sind wir noch runter, San Diego und dann hoch nach Los Angeles. Ich glaube, das ist so grob die Route.
Ja, ich meine, genau, die Route war jetzt nicht so, boah, crazy Route, das haben so viele schon gemacht. Deswegen war ja mein Ding so, ich will die machen, ich will das sehen, die war da noch nie. Ich muss das irgendwie Bucketlist-mäßig mal abhaken, aber finde ich eben trotzdem irgendwas auf die Fotografie bezogen, was so halt ein bisschen anziehen ist.
Fällt mir ein, ich habe damals so ein Ordner-Fotobuch gemacht mit den Fotos, die ich vor Ort gemacht habe. Und damals war Fotografie noch nicht so, wie ich sie jetzt sehe und empfinde. Ja. Damals habe ich geknipst so.
Ja,
ich bin mal gespannt.
Ich habe mal ein Auslandssemester in Bangkok, über 5 Monate in Bangkok und davon gibt's einfach nur so ein paar räudige iPhone 4 Bilder und die waren noch nicht, wo ich heute bin einfach und würde ich es heute nochmal machen, man könnte das krasseste Zeug erzählen, weil man so viel Zeit auch hat und so tief reingehen könnte, aber gut, Zeiten ändern sich so, ne?
So ist das, so ist das. Ich guck nochmal rein und will noch ein zweites Bild mal rausnehmen.
Ja, ein zweites lass es noch machen.
Also das Baseball-Bild hast du ja schon besprochen. Ja. Übrigens, falls ihr unserem Podcast-Mitgründer Matthias Dersch noch nicht folgt, wir verlinken, oder er ist immer random, nicht random, sondern de facto immer in den Shownotes verlinkt. Checkt ihn mal aus, Matthias Dersch Fotografie, der ist gerade in den USA, einem Land, in dem ich jetzt nicht sein möchte, to be honest. Aber er macht auch ganz tolle Fotos und ist irgendwie ein großer Baseball-Fan geworden. Er macht ständig irgendwelche Baseball-Reels und Fotos und ganz, ganz toll aber. Und er hat einen Typen neulich fotografiert, der aussieht wie, ich glaube, Morgan Freeman oder sowas. Wow, was für ein krass geiles Foto, Matthias. Shoutout. So, ich blätter nochmal hier durch die Zeitung, damit ihr das auch hört. Und ich hatte noch zwei Bilder, die ich cool finde. Das eine ist vielleicht das, was du, ich halte es mal hier so rein, damit du siehst, welches ich meine.
Okay, ich kenne sie alle.
Du kennst sie alle, genau. Das ist das große innenliegende Bild, was man sich dann auch...
Centerfold, sagt man, glaube ich.
Ah, wow, ja, okay, cool. Wieder was gelernt. Das, was man sich auch an die Wand hängen könnte in einem Rahmen. Ich beschreibe es mal eben, ich muss es hinlegen, man muss ein bisschen weiter weggehen. Das ist nämlich der Nachteil von so einem großen Ding, dass man es nicht so nah genießen kann. Also wenn ich gerade mal etwas anders klinge, dann liegt es daran, dass ich mit meiner Nase im Buch hier hänge. Also wir sehen eine Situation, die du ziemlich sicher aus dem Auto fotografiert hast, aus einem offenen Fenster, weil diese ganze Szenerie, die wir sehen, ist eingeframed von so schwarzen, einem schwarzen Rahmen, was wahrscheinlich das Autofenster ist. Und Zentrum dieses Bildes ist eine, ich würde sagen, Scheune, eine blaue Scheune, ein blaues, ja, Holzhaus ohne Fenster mit einer Tür. Und dieses Holzhaus steht zwischen zwei Strommasten und der Rest des Bildes ist eigentlich Feld. Frag mich nicht, was. Es sieht auf jeden Fall nicht, es ist nicht grün, sondern so ein gelblich. Es ist aber kein Getreide, würde ich behaupten. Aber was ich total geil finde und was das Bild mega harmonisch macht, ist die Wiederholung von Farben. Ihr kennt alle in den USA die gelben Streifen auf der Straße, die im Gegensatz zu den weißen in Deutschland irgendwie total sexy wirken. Ich weiß auch nicht warum, aber ja, also diesen gelben Streifen und das wiederholt sich in dem gelben Feld. Das Blau dieser Scheune ist quasi die etwas dunklere Variante des Blaus vom Himmel und die dunkle Straße nimmt sich wieder in dem Rahmen des Autos auf. Und wir sehen vor allem, und das ist das, wenn man diesen Roadtrip macht, egal, glaube ich, wo man in den USA längere Strecken fährt, diese krasse Weite. Also man fährt lange und sieht nichts und sieht viel. Wie wahrscheinlich in diesem Fall einfach. Also du fährst und dann steht da einfach dieses Gebäude, dieses Holzhäuschen, was auch immer da drin sein mag. Erzähl mal dieses Foto, die Geschichte dahinter und das, was dich bewogen hat, das zu fotografieren. Und vielleicht die erste Frage, die du beantworten kannst, habt ihr extra angehalten oder hast du das aus dem fahrenden Auto gemacht?
Ja, funny thing, du hast eigentlich schon extrem viel dir richtig zusammengereimt. Also auch so die Umstände, man ist tatsächlich auf so einem Roadtrip, jeder, der das schon mal gemacht hat, man ist extrem viel einfach auch im Auto. Es gehört einfach dazu, die Distanzen sind einfach weit und ein großer Teil von so einem Roadtrip ist einfach da durch the middle of nowhere fahren. Was aber, wenn du ein Auto hast, was irgendwie angenehm groß ist und klimatisiert vor allem, irgendwie auch schon irgendwie halt part of the journey ist und irgendwie auch ein bisschen Bock machen kann, wenn man eben aware ist und eben nicht irgendwie halt auf dem Handy oder im Podcast versinkt, sondern einfach wirklich mit offenen Augen auch rumguckt. Wie sieht's denn the real America oder Kalifornien, kennt jeder auch nur die Hotspots, aber man fährt eben auch durch Teile dieses riesigen Bundesstaats, die einfach sehr, sehr basic sind, aber ich finde, also auf mich hat das irgendwie alles so sehr so einen ganz eigenen Vibe. Es ist extrem geiles Licht oft da und es sieht einfach anders aus als bei uns. Und deswegen catch mich das. Und diese Hütte, ich glaube, jeder, der so ein bisschen auf Street Photography oder so steht, wahrscheinlich werden die meisten ins Auge gefallen, aber man muss eben die Augen offen halten, um das zu sehen. Und ich kann dir nicht mehr genau sagen, ob wir an der Ampel standen oder ich gesagt habe, fahr mal langsam. Aber es ist auf jeden Fall nicht Top Speed, aber ich habe es schon von Weitem gesehen. Das Coole ist, glaube ich, auch an der Seite sind ja auch die Stripes von der Flag nochmal so ein bisschen zu sehen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Und die Hütte hat einfach so USA Countryside ausgestrahlt. Und ich lieb ja mein, um ein bisschen Technik auch zu haben, mein, für die Leica, mein 21 mm. Und da kann man eben aus dem Auto auch den Frame noch mitnehmen vom Fenster. Und dann hatte ich eben kurz die Minute, das irgendwie einzufangen. Ich glaube, es ist auch One Out of One, da gibt's nur dieses eine. Und hat für mich eben auch von Lichtstimmung und konzeptmäßig auch perfekt reingepasst.
Hast du deine Freunde genervt zwischenzeitlich mit, ey, halt mal an oder fahr mal langsam?
Das musst du die fragen. Aber ich glaube tatsächlich nicht, weil wir sind einmal so gefahren und ich war eher da mal nicht so aware und habe so ein bisschen rumgedöst. Und dann sind wir an einer so einer super Oldschool-Tankstelle, die auch einen unfassbaren Vibe hatte, vorbeigefahren. Und mein Kumpel meint so, Johannes, willst du nicht fotografieren? Ich so, hä, was, wie, wo? Und sie ist nur so ein bisschen am Vorbeifahren. Ich so, ja, ich war so überfordert, weil ich jetzt nicht wusste, ich wollte sie auch nicht nerven. Und ab, na so, komm, wir halten jetzt an, das muss schon mitnehmen, so, ne? Und war natürlich auch Vibes, war halt so, keine Ahnung, mittags 14 Uhr, oder die Sonne hat geprutzelt, das Grauen 20 kaum draußen ausgehalten, aber habe ich trotzdem meine Shots mitgenommen, fand's auch geil, dachte, passt eigentlich auch rein. Hab dann festgestellt, ist ultra die Fotolocation dort auch. Also als ich nach dem Tag irgendwie ein bisschen geguckt habe oder nach der Location, so habe ich 1000 Motive gefunden. Deswegen ist für mich rausgefallen. Aber um deine Frage zu beantworten, waren die eher so sehr supportive und die waren eher so ein bisschen sauer, weil ich denen bis nach der Ausstellung kein einziges Bild von diesem Urlaub geschickt oder gezeigt habe. Und ich dann erst den großen Pickdrop-Folder mit natürlich noch viel, viel mehr Motiven, die entstanden sind, geschickt haben, da war das für die quasi, also ich habe mich sehr gefreut und war quasi nochmal, das war ja dann wirklich fast ein halbes Jahr später, wie die Reise nochmal Revue passieren lassen, aber zwischendurch war so, kriegen wir irgendwann nochmal was zu sehen? Ich so, ja, danach.
Hast du bist ja auch ein Typ, der Menschen fotografiert und sehr toll.
Ja.
Egal, ob jetzt im Running-Business oder vor allem im Basketball-Business. Aber auch so grundsätzlich. Ich erinnere mich noch an deine Surf-Serie zum Beispiel, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Hast du die Jungs auch fotografiert? Also fotografiert im Sinne von fotografiert und nicht geknipst?
Nee, nicht so wirklich. Es waren eher Momente festhalten. Also natürlich, wenn einer von den beiden da irgendwie im Sunset irgendwie nochmal mitten im Fluss auf so einem Stein mit so einem Coors Light gesessen hat, war es natürlich schon irgendwie ein geiler Moment, aber wir haben jetzt nicht so irgendwie stell dich nochmal da hin oder sowas nicht gemacht. Dort ging es mir eher um auch den Urlaub für die beiden mitzunehmen, dass irgendwie auch coole Bilder für sie. Ja, wir haben wenig oder so gut wie gar nichts wirklich Gestelltes gemacht. Ja, genau, und das ist eigentlich auch noch ein wichtiger Punkt, weil sonst ist meine Fotografie ja all people. Also ich habe mein Feed und mein Portfolio auch wirklich in all people so getrimmt, weil das ist das Speaking of Creative Direction, wo ich hin will. Ich dafür gebucht werden will, Menschen zu fotografieren. Aber in diesem Rahmen war es tatsächlich auch, wo ich an einem Punkt war, okay, ich könnte schon reichen für Ausstellungen und No Sights und so. Und ich habe einfach bei diesem Nepal-Thema extrem gelernt, Menschenbilder auszustellen, interessiert Leute, kauft dir aber niemand ab. Also es sind immer, oh, spannender Typ, lustig, cooler, coole Person. Aber würde sich, kann ich auch 100% nachvollziehen, hängt sich niemand ins Wohnzimmer oder übers Bett. Ist einfach so. Und es war dann auch so ein bisschen die Motive, die ich gefunden habe, dann wirklich auch sehr clean nochmal ein bisschen Sachen rauszunehmen an den Seiten, also nicht wegzustempeln, sondern einfach den Crop so zu machen, das wenig ablenkt von der eigentlichen Sache. Sehr Motive zu wählen, die jetzt nicht langweilig sind, aber die man sich wirklich auch zu Hause aufhängen würde. Das war dann schon so ein bisschen auch bei der finalen Kuration der Motive für die Ausstellung. Natürlich hatte ich irgendwie auch ein, zwei geile Dinge, wo irgendwie noch eine Person drauf ist. Ich habe auch oft die Touristen fotografiert, die das Site fotografiert haben. Das ist auch coole Sachen dabei, wie so Omas durch ein Fernglas schauen und so, feiere ich auch. Aber ist dann eben rausgeflogen, weil am Ende auch Location bedingt hatte ich eben Platz für am Ende waren es, glaube ich, 10 größere Bilder, die ich nur gezeigt habe. war auch so ein bisschen Business Decisions. Okay, wenn ich Bilder auch verkaufen möchte, müssen die schon so sein, dass man sie sich zu Hause aufhängt. Und deswegen habe ich so, es gibt viele People, ich habe auch so, wir waren an einer Location, da war so ein Typ, der hat irgendwie da gearbeitet, der hat halt tätowiert, in so einem Tanktop ist er da rumgelaufen mit Man-Bun und was auch immer. Und wir hatten eh nichts mehr zu tun im Zeit. Und den habe ich gefragt, der hast du Bock, so Olli Hugo-mäßig, feier dein Style, wollen wir mal 10 Minuten Fotos machen. So, das habe ich dann schon gemacht, aber die sind dann irgendwie alle, also feiere ich nach wie vor die Bilder, aber in dem Konzept haben sie eben keinen Platz gefunden.
Ja. Ein letztes Bild, auf dem Menschen sind und was nicht ruhig ist, aber was für mich auch mit eins der typischsten Motive ist, wenn ich an Kalifornien denke, ist folgendes. Und ich würde sagen, das könnte auf jeden Fall Las Vegas sein. Ich kann die BU nicht genau lesen. Wir sehen einen großen Pool angeschnitten, der ist wahrscheinlich quadratisch. Wir sehen die Längs- und die Querseite und wir sehen ganz viele orangene Liegen, gelbe Sonnenschirme angereiht an diesen Pool. Könnte auch theoretisch Mallorca morgens mein Handtuch drauflegen, Szenerie sein. Wir sehen ein paar Leute im Pool planschen, aber jetzt nicht irgendwie als Mittelpunkt des Motivs, sondern eher als Teil der Geschichte. Und was wir dann noch weiter sehen, ist unglaublich riesige Palmen. Also ich glaube, ich habe lange nicht so hohe Palmen gesehen. Im Hintergrund ein Berg, würde ich sagen, oder ja, das ist schon ein Berg. Und wieder blauen Himmel, diese typischen Kalifornienfarben, Sonne, Sonnenstyle, links blendet so ein bisschen rein, irgendwie harsch die Sonne, die Gebäude, die im Hintergrund stehen, wo du Apartments hast, mit einem kleinen Balkon wahrscheinlich irgendwie angereiht an diesem Pool, leuchten auch in so einem Orangeton und das ist für mich irgendwie mindestens irgendwo in der Nähe von Las Vegas, würde ich behaupten, eine typische Szene. Und das könnte ich mir auch mega als Postkarte vorstellen, zum Beispiel. Erzähl mal.
Ja, also es ist lustig, dass du das Motiv jetzt auch, es war ja deine freie Entscheidung, über welche Bilder wir jetzt hier sprechen. Und es ist natürlich das, auch weil ich gerade über Bilder verkaufen gesprochen habe, das Motiv, was ich glaube ich am Ende sogar, also eigentlich wollte ich nur, ich habe alles einmal gedruckt und einmal gerahmt und eigentlich gab es nur One out of One. Aber da manche Motive und vor allem eben dieses mehrfach angefragt wurden, habe ich es, glaube ich, am Ende 3-mal gedruckt und verkauft, so, weil das wirklich eins der beliebtesten waren. Und das Lustige ist, es gibt dieses und noch ein anderes, was so eher eine blaue Mood hat und die anderen haben ja eher diese orange Sunset Mood. Und deswegen habe ich die auch bei der Ausstellung dann separiert gehängt, weil eigentlich über die Person, die wir vorhin gesprochen haben, der mir bei der Kuration geholfen hat, gemeint so, die passen nicht zusammen, musste ich entscheiden. Ich wollte das und noch ein anderes bläuliches trotzdem unbedingt eben zeigen. Deswegen habe ich die beiden auch woanders hingehängt dann in diesem Raum. So viel zu solchen Entscheidungen dann. Und dieses Bild, ja auch lustig entstanden, auch nämlich abhängig von wo nächtigt man bei so einem Roadtrip. Und das war nämlich auch eine der spontanen Unterkünfte, die wir gebucht haben. Jetzt widerspreche ich mich minimal. Das ist natürlich ein Hotel. Aber auch das haben wir und auch hauptsächlich ich dann spontan nach Vibe ausgesucht. Das ist nämlich in Palm Springs. Hat man auf jeden Fall schon gehört. Ist da, wo Coachella jedes Jahr stattfindet. Auch eher so ein bisschen, ja, hier Dings, David, wie heißt Kollege aus Hamburg, der Palm Springs jedes Jahr dahin fährt zum Fotografieren?
Boah.
Der viel seine Anzüge und Outfits auch immer präsentiert.
Ach, weiß, ich mein. Herr Benschneider.
Ja, Herr Benschneider, genau. Und von dem wussten wir auch so ein, zwei Hotels vom Namen her zumindest. Und dann sind wir wirklich nach Palm Springs rein. Es war natürlich der Tag vor meinem Geburtstag und wir wollten dort am Pool einfach meinen Geburtstag verbringen, ohne mal Activity und was auch immer, einfach da mal so ein paar Coronas im Pool trinken, ganz entspannt. Und es gibt da nicht viele Hotels, aber alle relativ groß auch. Und die haben alle so ein super 80er-Jahre-Flair. Und dann haben wir einfach so sind wir einfach Pool-Area reingelaufen. Und das, was uns am meisten getaugt hat, war der Plan, das zu buchen. Und da sind wir rein, das war halt alles so bunt angemalt und auch so ein bisschen alles so, es könnte mal alles erneuert werden, aber es hat schon noch Flair gehabt. Und wir sind da rein und haben gesagt, ey, hier hat es irgendwie Vibe, hier ist cool, lass hier einfach reinbuchen. Und das war, glaube ich, am ersten Tag. Und am zweiten, wie gesagt, haben wir da im Pool gechillt. Und irgendwann ist dann halt die Sonne da so reingefetzt, wie sie auf dem Bild auch ist. Und da war, glaube ich, also ich habe noch mehrere Leute dann auf einmal kurz im Zimmer verschwinden und mit einer Kamera wiederkommen sehen. Also es war nicht viel, aber zum Glück auch nicht so viel los. Also ich glaube, während Palms, während Coachella und so ist das Ding pickepacke voll mit Poolparty und was auch immer. Und bei uns, es war die maximale Anzahl an Personen, glaube ich, die irgendwie auch da war. So ein bisschen was. Und als die Sonne, als das Sunset da reinkam, so ein bisschen über die Berge geloopt, war das einfach pure Vibe. Und man konnte sich echt austoben. Und da gibt es eine ganze Menge von diesem Pool. Am Ende musste ich mir entscheiden, welcher Angle und wo funktioniert es mit den Personen, die drauf zu sehen sind, wo es irgendwie nicht, wo man sie nicht so gut erkennt auch und so. Wie passt es am besten? Ja, auch einer meiner absoluten Lieblingsmotive auf jeden Fall.
Voll. Ich liebe einfach die Dynamik an diesem Bild. Also ich glaube, wo du gerade Winkel angesprochen hast, ich glaube, der Winkel ist einfach total perfekt, weil es pleased die Augen sehr. Also man weiß ganz genau, wo man hinschauen muss, um Dinge zu entdecken. Und es ist sehr, sehr einfach zu verstehen, dieses Bild, was ein Kompliment ist. So, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und deshalb habe ich das auch jetzt in als Abschluss gewählt, weil ich das einfach ein total schönes Foto finde. WTS-Pod. Da könnt ihr die Bilder euch auch nochmal anschauen. Wir haben einen Broadcasting-Channel. Da werden wir die Bilder vorab schon mal reinstellen, bevor diese Folge rauskommt. Den könnt ihr abonnieren. Geht einfach bei Instagram auf unser Profil und dann seht ihr irgendwo im Profil, wo steht, wer wir sind. Broadcasting-Channel, der heißt Show Notes. Da könnt ihr draufklicken, da kommt er rein. Da machen wir mal Sneak Peeks von den Folgen. Da gibt's ein paar Informationen zwischendurch. Da gibt's ein paar Links natürlich, die wir zu den Geschichten, die wir besprochen haben. Und genau, das ist unser Show Notes Broadcasting Channel. Johannes, wir haben schon eine Stunde gesprochen. Irre, wie die Zeit geht gerade. Dabei haben wir noch ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt ganz gut hin. Weil erste Frage, Along Trails. Du hast vorhin gesagt, so jedes Jahr wäre irgendwie nicht cool, alle zwei Jahre könntest du dir vorstellen. Hast du schon eine Idee für Along Trails Bangkok oder was auch immer dann kommen mag?
Also lustig, dass du Bangkok sagst, weil der Plan ist, sich im November mit meiner Freundin ein bisschen Thailand-Urlaub zu machen, aber ich glaube, ohne Fotofokus auch mal Urlaub machen. Natürlich, weiß ich, es ist, Kamera wird dabei sein, aber ohne wirklich mal komplett den Druck da ganz rauszunehmen, irgendwas da draus zu schaffen. Nichtsdestotrotz schwirrt in meinem Kopf, dass in diese, wenn man es eine Trilogie daraus machen möchte, was ich eigentlich gern will, dass da Asien irgendwie nochmal geil reinpasst. Und mir schwebt am Horizont Tokio, Japan vor, ist natürlich auch schon jetzt oft viel gesehen davon. Aber irgendwie da kitzelt's mich extrem, wenn ich da Sachen sehe.
Und ich würde mitkommen.
Ja, das,
ich wäre dein Second Shooter.
Das steht tatsächlich
bei mir auch auf.
Ist natürlich auch dann wieder. Ich glaube, es braucht auch dann wieder eine Idee. Ich habe schon. Für mich ist es noch sehr weit weg. Wie gesagt, jetzt habe ich extrem viel Zeit und Energie in dieses Projekt gesteckt. Die Ausstellung war ja. Wir reden jetzt ja im Juli, die Ausstellung war Mitte März, also ein bisschen wieder vorbei, aber es war echt so ein bisschen Recovery habe ich von da schon gebraucht. Deswegen so, gerade arbeite ich an einem anderen, ganz anderen Projekt, würde ich gleich vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu verlieren. Aber ja, so ein Along Trails Ding, vielleicht im Laufe des nächsten Jahres reisen und übernächstes Jahr nochmal was zu machen. In meinem Kopf ist es gerade Tokio, aber vielleicht ergibt sich auch noch irgendwas anderes und vor allem braucht es natürlich auch wieder eine Idee, um nicht Sachen, die man kennt, zu zeigen.
Ja, und Tokio gibt's auch schon so viele geile Geschichten, die erzählt wurden. Tokio Nights und was weiß ich nicht alles, was man sich da vorstellen kann. Der Anspruch ist natürlich einer, irgendwie etwas zu machen, was man noch nicht so häufig gesehen hat oder anders interpretiert vielleicht.
Ja. Deswegen jetzt, wie gesagt, sich da dann wieder frei zu machen und das ohne Druck arbeitet man ja oft ein bisschen freier auch und das drucklos zu gestalten. Deswegen, das wird noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, dass so drei Sachen unter diesem Along Trails Titel zu machen, das würde ich schon gern umsetzen.
Voll gut. 80-67 übrigens gewonnen.
Ah, geil. Stark. Knappes Ding.
Wollte, wollte nachgucken und dann dachte ich, ich finde keinen, ich weiß nicht, wo ich es nachgucken kann. Ich mache einfach eben YouTube auf. So, diese Long Trails Nummer als Trilogie finde ich total cool und vielleicht gibt's ja sogar noch eine vierte Version, aber das ist eigentlich ja gar nicht genau das, was du vorhin schon mal gesagt hast in so einem Nebensatz, wofür du eigentlich gebucht werden möchtest. Mhm. Und da kommen wir zu diesem Thema, was ich auch erstmal tatsächlich googeln musste und man checken musste, wie du das definierst für dich. Du hast es Creative Direction, Personal Creative Direction genannt.
Ja.
Da gibt's keine Definition von persönliche kreative Richtung, aber wie würdest du das für dich definieren? Weil ich denke dann immer drauf rum, es kann ja da um dein Style gehen, also deine Bildsprache. Es kann aber noch viel größer darum gehen, weil du sagst, du legst ja auch zum Beispiel auch auf, du machst das mit der Fashion, du machst Printprodukte und Ausstellungen, aber auch Fotografie in der Fotografie. Ist es vielleicht eine Direction, was will ich eigentlich, wo lege ich eigentlich meinen Output-Fokus drauf? Und dann gibt es natürlich die dritte Variante von vielen Fragen, was willst du fotografieren? So, was wäre die Definition für Personal Creative Direction für dich?
Du hast extrem richtig diese Frage verstanden, weil das natürlich die Nennung dieses Begriffs habe ich mir einfach für mich so ein bisschen als Überthema, wenn ich darüber spreche, ich habe für mich keine genaue Definition, aber es ist für mich der Überbegriff, worüber ich so nachdenke, und es spielt genau damit zusammen, was für ein kreativer Mensch möchte ich sein, wo spüre ich, wenn ich kreativ arbeite, die meiste Freude oder bekomme die meiste Energie, ohne mich zu irgendwas zu zwingen, so ein bisschen. Welche Richtung ist das? Und da geht's jetzt ein bisschen irgendwo auch, was möchte ich fotografieren? Aber auch die ganzen Interesse, die hast du ja richtig, du hast ja schon gecheckt, was ich alles so mache. Ich will immer, dass Fotografie meine kreative Basis ist. Da habe ich jetzt so viel für gegeben. Ich mache da immer weiter. Das ist auch irgendwo tiefe Freude, aber irgendwie macht es mir natürlich extrem Spaß, an dieses Thema konzeptionell ranzugehen, anstatt einfach irgendwie, okay, ich verabrede mich mit einem Model, gehe raus und mache ein paar nette Bilder, dann machen wir einen Post. Würde ich gern öfter machen, habe ich jetzt halt extrem weniger, außer mit meiner Freundin neu. Es hat extrem wieder Spaß gemacht, sowas Einfaches mal zu machen. Aber jetzt versuche ich nicht, den Faden zu verlieren. Ich bin aktuell oft in größer zu denken. A, Ausstellungen. Und B, auch mein Portfolio, Fotoportfolio, wenn wir da in dieser Nische bleiben, so zu trimmen, dass ich angefragt werde für große Sachen. Also ich habe, glaube ich, in diesem Jahr, bis auf eine kleine Ausnahme, keine Basketballreportage mehr geshootet, sondern eher Kampagnen, People etc. Und da mische ich auch hin. Und ich habe jetzt, wie vorhin schon angesprochen, ein extrem, extrem aufwendiges, freies Projekt vorgestern fotografiert, wo ich mir ein Riesenteam, ich habe zwei tolle Models gefunden, die Bock hatten aufs Bett, eine Stylistin, die extra aus Berlin angereist ist, um das mit mir zu machen. Ich habe einen jemanden, der sowohl mit mir dann irgendwie ein bisschen die Planung geholfen hat und der auch Video dann machen wollte. Ich habe jemanden gefunden, der irgendwie beim Licht mich supporten. Die musste erstmal alle finden, um meinen Anspruch, den ich aktuell irgendwie habe, gerecht zu werden. Und das ist irgendwie so ein bisschen Fluch und Segen für mich auf der einen Seite. Macht's mir Bock, und auf der anderen Seite, boah, es ist so viel Aufwand für ein freies Projekt, nur um dann Bilder zu haben, für die ich hoffentlich gebucht werde, ist so ein bisschen mein Struggle, is it worth it? Auf der anderen Seite fühle ich da so, okay, das ist krass, das will ich unbedingt machen, ich brauche noch das, okay, ich gestalte noch ein Shirt für das Shooting, wie passt das dann rein, wir brauchen krasse Klamotten, ich brauche eine Stylistin, so, und dann wird für mich so ein Riesending draus, was irgendwie so vielschichtig wieder gedacht ist, auch nur wenn es ein freies Projekt ist. Und das ist so, und ich merke einfach, dass ich da extrem aufgehe, aber natürlich kann man davon nicht so viel machen. Deswegen versuche ich, wie gesagt, ich bin immer noch in der Agentur, ein bisschen meine Energie aktuell in Projekte zu stecken, die extrem vielschichtig gedacht sind, immer mit der Hoffnung oder dem Gedanke dahinter, dann auch für solche Sachen, für größere Shootings angefragt zu werden.
wenn du diese Projekte angehst und das jetzt so skizzierst oder erzählst, wie du das jetzt umgesetzt hast, dann frage ich mich so, das ist, also ich finde das mega, das ist ja ein Invest in sich selbst, ne? Das ist ja so ein bisschen auf sich selbst wetten und sich aber auch, also das ist im Idealfall ist das so, dass du dann damit deine Visitenkarte, dein Portfolio erweiterst und sagst, Leute, ich kann das alles, das ist das Resultat, jetzt ruft mich einfach nur noch an. So. Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir das alle machen, weil wir werden nicht von vornherein einfach gebucht für das, was wir machen, wenn es keiner sieht. Also, ne, von daher ist es ein Invest in dich selbst und ich finde das total geil. Frag mich, wie finanzierst du das dann auch? Also kommt dann die Stylistin aus Berlin und sagt, hey, ich supporte dich mega, aber hey, Anfahrt und ich brauche trotzdem die 860 Euro netto für den Job und so. Also ist das dann auch nicht nur ein Invest an Zeit und Energie und kreativem Output, sondern auch ein finanzielles Invest für dich?
Ist es. Allerdings versuche ich den natürlich möglichst klein zu halten, ne? Also in dem Fall hatte ich mega Glück, dass ich eben eine Crew gefunden habe, wo jeder in diesem Konzept, ich habe eine PowerPoint angelegt mit Slides, mit einer Konzepterklärung, mit mehreren Moodboards, was auch immer und das an Menschen geschickt, die ich eben gern am Start hätte, in der Hoffnung, dass sie darin was sehen und auch die Bilder am Ende irgendwie spüren und dann denken, okay, ich will da am Start sein, weil ich kann das auch für mein Portfolio nutzen. Das gilt für den Videoguy. Wir haben uns die Zeit ziemlich genau 50-50 geteilt, dass er genauso viel geile Sequenzen drehen kann, um am Ende mehrere Reels da draus zu schneiden. Das ist die Stylistin, die am Ende irgendwie, okay, das ist so eine fette Mood, das macht so viel Sinn, das mich auf mein Portfolio hauen, weil ich hier geile Outfits zusammengestellt habe für diese Theme. Das ist der Lichttyp, der sich abgeholt fühlt, okay, weil wir stellen da irgendwie nicht ein Oktagon auf und dann sieht's nett aus vom weißen Hintergrund, dann so, okay, der will mit Farben arbeiten, der will so eine Mood kreieren, so, das möchte ich auch auf mein Portfolio packen. Und diese Leute dann zu finden, ist nicht easy und dann halt auch noch zu koordinieren mit Models, die natürlich auch irgendwie überzeugt werden müssen. Und am Ende, was habe ich jetzt bezahlt? Ich habe natürlich einen Tag Studio kostet. Ich habe auch was gefunden, was ich fair finde. Ich habe die Anreise für Models bezahlt. Ich habe natürlich ein bisschen Lichttechnik etc. gerentet, wo man aber hier natürlich auch durch Connections etc. bisschen beim Local Dealer extrem guten Preis dann bekommt, weil die natürlich irgendwie auch sehen, okay, der Typ will irgendwie was Kreatives machen. Die Dinger, die der will, die Sky Panels haben wir geliehen, die halt eben Farbe, die wurden eh seit x Wochen hier nicht ausgeliehen. Komm, gib die dem für 30% des Preises so, ne? Aber dann, das ist mehr Zeit als Geld, natürlich kostet's was, aber irgendwie alles zu koordinieren, das war irgendwie der größte Aufwand bei dieser Geschichte jetzt.
Du hast ja gesagt, wir können noch nichts zeigen. Mhm. Bist du noch da?
Ich bin noch da, ja.
Okay. Du hast ja gesagt, wir können noch nichts zeigen, aber wir können einmal so ein bisschen anreißen, was du mir geschickt hast. Du hast ja gesagt, mit Farben, ich sehe das Studio und ich sehe eine Lichtsituation komplett in so einem ja schon dunklen Blauton, wo ich denke, da kannst du natürlich, also die Stimmung ist die Stimmung. Da kannst du in Edit nicht nochmal irgendwie jetzt rangehen und sagen, vielleicht machen wir es doch ein bisschen grün, so, dann sieht's komisch aus. Das ist das eine. Die andere ist das extreme Rot, was du dann da hast, wo ich auch sage, wenn man an ein Rot denkt, was wirklich so ein auf die Fresse rot ist, dann ist es diese Lichtstimmung, die du da gezaubert hast. Natürlich ist es so, dass die Models immer auch mit Weiß irgendwie angeleuchtet werden. Das heißt, die sind nicht komplett rot. Die Szenerie ist rot, der Hintergrund ist rot. Aber die Models setzen sich schon auch noch ab von dem, was du gemacht hast. Kannst du sagen, was das Konzept dahinter ist? Oder willst du das verraten?
Ich reiß es an. Also, das sind natürlich alles iPhone-Behind-the-Scenes-Bilder. Dieses Rot ist auf den Motiven auch unedited eher ein Orange, ein knalliges Orange. Das iPhone gönnt es nicht so die Farbwiedergabe. Genau, und die Models natürlich bekommen noch immer was davon mit, aber es war schon das Ziel, die Models dann weiß zu leuchten, dass sie sich auch irgendwie nicht da versinken in dieser orangen oder blauen Welt. Und die Idee, ich habe es schon gesagt, es ging um eine Running Theme, weil ich irgendwie auch Part von dieser Running Community bin, auch regelmäßig in so einem Laufclub und irgendwie über das letzte halbes Jahr, ich weiß nicht, ob das ist in Bochum Laufclubs ein Ding. Auch.
Ja.
Genau, weil hier in Stuttgart ist es absurd. Also jedes zweite Café hat mittlerweile seinen eigenen Laufclub. Und ich bin Läufer seit 15 Jahren laufe ich regelmäßig. Ich bin 2 Marathon gelaufen, bin mehrere Halbmarathon gelaufen. Ich mache das schon extrem lange. Und bis vorletztes Jahr gefühlt war Running einfach extrem uncool. Ich wurde dafür belächelt, ah ja, machst du wieder deinen Lauf. Es war mir auch persönlich relativ egal, in was für Klamotten ich gelaufen bin. Hauptsache, es war irgendwie halbwegs functional. Aber ob meine Jacke jetzt blau und meine Schuhe dazu gelb waren, war mir eigentlich ziemlich schnuppe so. Und jetzt ist auf einmal Laufen eigentlich extrem cool. Alle posten auf Strava und jeder kommt mit dem crazy Outfit. Ich habe einen Kumpel, der arbeitet hier im Runshop. Der hat mir neulich erzählt, der glaubt's gar nicht, wie viele Leute sich für 300 € Carbon-Schuhe kaufen, um damit 5 Kilometer im Runclub zu laufen. Und so habe ich mir das so ein bisschen, das hat mich irgendwie so ein bisschen beschäftigt, auch was das mit mir macht und was das mit Leuten macht. Ich habe mitbekommen, wie Leute irgendwie nach einem Run unzufrieden waren, obwohl sie mit einem Strahlen aufgehört haben und dann ihr Strava öffnen und sehen, dass jemand anderes heute einen viel krasseren Run gemacht hat, dass es mit was mit Leuten gemacht hat. Und das hatte ich, da hatte ich viele extrem negative Gefühle einfach dazu. Und das hat mich beschäftigt, dieses Thema. Und so lange beschäftigt, wie bis ich da eine visuelle Fotoidee entwickelt habe, die eben in dem orangen Setting die negativen Sachen des aktuellen Running Hypes so ein bisschen beleuchte. Da geht's um an sich zweifeln, sich zu vergleichen, Dinge zu überdenken. Und diese Orange ist ein bisschen inspiriert von dem Strava Orange. Daher diese Farbe. Und die Konträrfarbe zu Orange ist eben dieses Königsblau. Und deswegen ist quasi die blaue Mut, alles Positive, sich zu fühlen beim Laufen, einfach die gute Laune mitzunehmen. Und diese ganzen Sachen auszublenden, das ist für mich die blaue Mut. Und das ist so ein bisschen das Konzept, was wir da geshootet haben. Und um nochmal irgendwie über Creative Direction, die Idee ist, wir haben extrem viel aufwendiges Shooting, was irgendwie für mich dann auch nicht 3 Insta-Posts sind. Natürlich ist es für mein Portfolio, was ich gern pitchen will in Agenturen, was auch immer. Aber auch hier möchte ich gern die Bilder bei einem kleinen Event zeigen. Es ist jetzt exclusive information, was ich hier droppe. Aber ja, ich würde gerne ein kleines Event machen, einen einmaligen. Ich möchte keinen Run Club gründen, aber ich möchte gerne ein kleines Run Event machen. Wir machen zusammen 5 Kilometer Lauf, wo jeder sein Phone und seine Uhr zu Hause lassen kann. Danach will ich einfach diese Bilder, die coolsten irgendwie so ein bisschen zeigen. Ich möchte ein bisschen Musik machen und die Leute da so ein bisschen entertainen, auch mit dieser Idee und auch den Gedanken, den ich hatte. Ich habe das einmal so ein bisschen auf Insta geteilt, habe da extrem viele Reactions und Antworten drauf bekommen, dass viele irgendwie so ähnlich dazu denken, was mich auch angespornt hat, das umzusetzen. Und irgendwie die Leute so ein bisschen natürlich mit diesem Gedanken abzuholen, aber auch irgendwie was, weil mir das, wie vorhin gesagt, sowas auf die Beine zu stellen Spaß macht, will ich eben, ist für mich nicht fertig mit diesem Shooting, sondern auch hier möchte ich gern noch einen nächsten Schritt machen und das irgendwie Ende September ist gerade so der Plan, da noch ein kleines Event zu machen.
Ja, voll gut. Für die, die das nicht kennen, Strava ist im Prinzip sowas, das trackt deine Strecke und zeigt dir die Zeit an, die Pace, glaube ich, irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob es auch Pulsdaten und sowas irgendwie dir mitgibt. Auf jeden Fall kannst du das dann hochladen in deine Community. Die Leute können das sehen. Du kannst es auch noch bei Instagram und in den Social Networks teilen. Und es dient, eigentlich kommt das ganze Thema ja vom Training, so dass du also für dich deine Zeiten weißt, deine Wiederholungen und deine Verbesserungen sozusagen tracken kannst, für einen Trainingsplan. Die Idee, die ja ganz viele solche Anbieter haben, egal ob das aus dem Running kommt oder vom Fahrradfahren oder wo auch immer, ist, hey, teil das doch mit deiner Community und zeig doch heute, wie viel du gelaufen bist und so. Und da kommen wir relativ schnell wieder zum Vergleichen, was grundsätzlich ja, und das fühle ich total, diese zwei Seiten, die du damit beleuchtest. Zum einen kann es Leute anspornen und inspirieren und sagen, ah, guck mal, der ist heute gelaufen. Ach, komm, ach, ich ziehe einfach meine Schuhe an und lauf auch noch eine Runde. Aber es kann genau das Gegenteil sein und dann, dass man sich schlecht fühlt und sagt, ah, ist der heute wieder, der ist wieder gelaufen und ich sitze hier mit meinem dicken Hintern auf der Couch und kann nicht laufen oder was auch immer, möchte nicht. Das hat alles immer eine gute und eine negative Seite, wie so vieles, gerade wie so vieles auch auf Social Media.
Ja.
Spannendes Projekt.
Und ich will das auch gar nicht zu schlecht machen, weil ich feiere auch, dass Leute irgendwie durch Run-Clubs ihren Mittwochabend eben nicht auf der Couch verbringen, sondern ey, ich hab Bock da nochmal 6 bis 8 Kilometer mit irgendwie, wir sind da teilweise über 100 bis 200 Leute, das ist wirklich absurd.
Echt?
Aber ja, die Leute kommen einfach raus, die haben Bock zusammen Sport zu machen, was ich total feier und deswegen war es mir auch ganz wichtig, eine positive Seite zu zeigen und ursprünglich war nämlich mein Moodboard nur das Negative und ja, das war mir aber auch wichtig, da das nicht einfach ganz schlecht zu machen, sondern ich fühle das ja schon, dieser Hype ist ja geil, Leute feiern es, Sport zu machen, was kann es Besseres geben? Und deswegen war es mir ganz wichtig, da eben auch ein was Positives draus zu machen.
Ja. Personal Creative Direction. Ist das für dich positiv besetzt? Oder ist das etwas, wo du das Gefühl hast, ich muss das jetzt machen, sonst wird meine Fotografie oder werde ich als Fotograf nicht so wahrgenommen, wie ich wahrgenommen werden möchte? Oder sonst stagniere ich auch in dem, was ich tue? Wie ist das besetzt für dich, dieser Creative?
Ja, ist natürlich auch wieder so ein schneidiges Schwert, das so ist richtig. Auf der einen Seite finde ich es extrem gut und spannend, in sich reinzuhören und darauf zu achten, wo blühe ich denn auf, wo finde ich meine Motivation oder wo tauche ich in einen Tunnel ab und auf einmal ist es 3 Uhr nachts und ich weiß gar nicht, was passiert ist, weil ich irgendwie so woanders war, in einer anderen Welt. Bei welchen Themen passiert das? Finde ich extrem spannend für sich rauszufinden. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ich poste so gut wie gar kein, oder ich mache auch so, was du ja nach wie vor viel machst, einfach Street Photography, mal rausgehen, das mache ich einfach gar nicht mehr. Und wenn ich es mache, ich war neulich in Paris, habe ein bisschen was gemacht und so, ich teile es nicht mehr, weil ich denke, es passt gerade nicht in mein Portfolio rein oder verwässert das, wofür ich stehen will, was natürlich auch wieder schade ist, weil ja, man fotografiert ja auch immer, wenn man Sachen fühlt. Da, ja, das deswegen, ich habe dir auch gesagt, ist so ein Struggle so ein bisschen, der ist auch da. Deswegen kann ich hier die Frage gar nicht so klar beantworten.
Es ist spannend, weil das heißt ja für dich auch, also auf deiner Homepage bist du ja sowieso Herr deines Looks und kannst genau definieren, was da drauf ist, was der Fokus ist, was sind die großen Bilder, was sind die Geschichten, was steht unter deinem über mich Text oder was auch immer. Und eigentlich bist du ja auch Herr deines Instagram-Accounts, so wie du es gerade machst. Mhm. Ich find's total spannend, dass du sagst so, hey, Paris und ein bisschen fotografiert und so und was man fühlt. Aber dass die Fotos sieht man dann nicht, weil du genau diese Angst hast, dass es verwässert. Viele Leute machen ja sich einen Hauptaccount und einen zweiten Account, wo sie dann genau sowas teilen. Aber du benutzt Instagram tatsächlich dann auch sehr intensiv sozusagen als Portfolio für deine Arbeit.
Ja. Ja, genau. Also ich habe mich entschieden, mein Hauptaccount wirklich Portfolio. Ich poste wirklich auch gar nicht so oft. Ich poste wirklich nur noch Sachen, wo ich denke, okay, die passen in meinen aktuellen Look, in mein Thema, was auch, ja, ich habe mich schon versucht, auf diese Sportsachen zu fokussieren. Und ich habe ja auch die Bilder, über die wir gesprochen haben, von Long Trails. Natürlich wollte ich die teilen, aber ich habe auch das erste Bild gewählt, das einzige Bild einer Person, die in dieser Reihe ist. Ne? Es ist ein Titelbild, es ist eine Person, es ist ein Skater. Ich feiere das Motiv auch. Fun Fact, ist es einer der wenigen Motive, die nicht verkauft wurden, weil es eine Person zeigen. Hat jemand gesagt, feiere ich übel, würde ich mir niemals aufhängen. Fand ich auch wieder, hat meine Theorie so ein bisschen bestätigt. Side Note, aber ja, auch das dann gewählt eben als Titelfoto für den Kanal. Und ich habe ja noch einen zweiten, wo ich aber einfach so ein bisschen, der ist auch extrem klein, der Account, ich hatte ihn auch lange geschlossen, aktuell ist er offen, aber wo ich einfach so bei einfach Fotodumps jeden Monat so ein bisschen dort ein bisschen, wie gesagt, ich lege ja auch so ein bisschen auf und teile davon ein bisschen was oder einfach so, was ich im Monat so erlebe. Es kann ein bisschen funny sein. einfach so sehr, sehr ungezwungen, auch fast nur Handyfotos sind da zu sehen. Das mache ich dann schon, aber ich habe jetzt nicht wie zum Beispiel so einen Jocelyn oder so, der auch einen riesigen zweiten Account hat, wo er einfach nicht so große Sachen teilt, aber trotzdem wirklich Fotografie-Sachen.
Aber das ist auch cool, dass du es so separierst in beide Richtungen und das eine nicht komplett dann sein lässt. Ich glaube, das ist auch total wichtig, wenn man es mit der Fotografie ernst nimmt, so wie du vor allem auch als Personal Creative Direction, wo du hin willst, dann das so zu nutzen. Hast du für dich ein Ziel gesetzt, bei dem du sagst, okay, du weißt, in welche Richtung du gehen willst, du weißt, für was du gebucht werden möchtest und du weißt, was du machen möchtest? Hast du dir ein Ziel gesetzt bis, keine Ahnung, Ende 2025, möchtest du da und da sein oder möchtest du, keine Ahnung, die zwei Jobs auf jeden Fall gemacht haben oder sowas?
Nee, ich bin überhaupt kein Zielesetzer oder Neujahrsvorsätze-Mensch. Ich bin immer der Meinung, so hard work pays off, um es mal ganz simpel zu sagen. Aber ich finde, man kann es nicht beeinflussen, wie ich ganz am Anfang auch erzählt habe. Es kamen ein paar Anfragen für echt, das war jetzt nicht im Sportbereich, aber es waren größere Kampagnen für größere Brands und dann bist du an dem Punkt, du wirst angefragt, die Agentur sagt dir, dein Portfolio ist geil, wir wollen dich da reinnehmen, schreib ein Angebot, Budget ist da, so. Denkst du, bist an dem Punkt und dann kriegst du es doch nicht und das ist einfach, dann liegt nicht in deiner Macht und deswegen finde ich es extrem schwer, sich so klare Ziele zu setzen und dann bist man eher enttäuscht, wenn sie nicht da sind. Ich mache einfach as good as I can und trotzdem ist jetzt auch, weil wir am Anfang über Time-Management gesprochen haben, ich sitze auch mal Abende mit meiner Freundin auf der Couch und wir schauen Temptation Island bei RTL Plus so. Also ich bin nicht immer nur am Hustlen, das ist auf jeden Fall ein falsches Bild. Ich mache auch extrem viel Sport noch, dafür muss immer die Zeit bleiben. Also ich, wie gesagt, immer nur so viel wie geht, aber ich probiere mein Bestes und versuche, wenn ich Dinge mache, sie mit vollem Herzen zu machen und der Rest muss dann kommen oder kommt nicht so. Das ist deswegen, bin kein Fan von. Das muss dieses Jahr noch passieren.
Ja. Ja. Aber es ist auch gut, dass du für dich diese Linie entdeckt hast und dass du genau weißt, was du machen möchtest. Aber habe ich das vorhin richtig verstanden, dass die Frage muss ich noch raushauen. Du hast gesagt, du hast jetzt ja dieses Jahr noch keine Basketballreportage geshootet und entweder habe ich es im Kopf falsch zusammengesetzt. Es klang für mich so, dass du das gar nicht mehr machen möchtest. Das möchtest du schon noch machen, oder?
Ja, ich möchte es schon noch machen. Allerdings bin ich jetzt so, ich habe im Basketball, viele denken immer so, oh, du bist ja hier beim DBB, hast ja krasse Sachen gemacht, so, boah, hast ja gut Kohle verdient und so. Da, außer das Albert-Schweitzer-Turnier, ich glaube es noch ein, zwei Ausnahmen, aber da habe ich so viel for free einfach gemacht, weil ich das feier, weil ich Bock auf die Leute da hatte mit Lukas und Co., der mich auch immer akquiriert. Akkreditierung gegeben hat, sorry. Das war für mich auch teilweise Bezahlung genug, da in London zu sein und so. Das feiere ich und würde es super gern wieder machen, aber ich bin so ein bisschen über den Punkt hinweg, dass ich es halt einfach for free mache, weil ich habe extrem viel gemacht, Leute wissen, wie ich das mache, was sie kriegen. Ich habe das Gefühl, ich muss niemandem das nochmal beweisen, wie ich so Dinge fotografiere, was da meine Herangehensweise und mein Style ist. Und deswegen bin ich an einem Punkt, entweder ist es übertrieben krass, aber nach London mit LeBron James wird's irgendwie gerade nicht krasser, dass ich sage, okay, ich gehe da hin. Und deswegen bin ich so, ey, ich bin ready, hab Bock, aber nicht einfach nur mehr aus Spaß an der Freude, weil ja, ich auch nicht unendlich Zeit habe, obwohl ich jetzt gestern mit Felix geschrieben habe, ob wir nicht Bock hätten, irgendwie zum Supercup im August zu gehen und ein bisschen was zu machen, wenn wir in eine Akkreditierung kommen. Da kitzelt's dann schon, wenn die Nationalmannschaft wieder das vollständig zusammenkommt und so. Das ist einfach, ja, da ist dann doch zu viel Leidenschaft da. Aber ich hätte jetzt auch unfassbar gern was im Bundesliga-Finals gemacht oder so, aber wenn jemand eine Mail dazu schreibt, dann mache ich es nicht einfach so.
Ja. Ja, guter Schlusspunkt. Ja. Ich glaube, am Ende muss man genau diese Entscheidung irgendwann für sich treffen. Wie weit bin ich mit meiner Fotografie und mit meiner Personal Creative Direction, wie, ab welchem Punkt ist es noch Investment in mich selbst sozusagen oder wie jetzt bei dir auch Fun mitunter oder Leidenschaft. Aber ich glaube, das ist total wichtig in einem, ja, ich will nicht Haifischbecken sagen, aber schon einem Gebiet, in dem es viele tolle, kreative Menschen, Fotografen und Fotografinnen gibt, die auch großartige Arbeit machen. Und es ist auch nicht gut für die Branche an sich, wenn man sich immer unter Wert verkauft oder Dinge auch for free macht. Insofern Props da an dich, dass du die Entscheidung für dich getroffen hast. Und ja, dein Hustle ist ja sowieso real, den du immer raushaust und all das, was du machst. Finde ich sehr, sehr cool. Ich hoffe, Johannes, dass wir nicht das nächste Mal, keine Ahnung, im Oktober
2026. Was waren 2026, deine Top-Moments 2025?
Genau. Sondern, dass wir vielleicht einfach nochmal in naher Zukunft nochmal so ein paar Podcast-Folgen miteinander aufnehmen, würde ich mich total darüber freuen.
Vielleicht spätestens Ende September oder so, wenn auch das, was ich jetzt ein bisschen angeteasert hat, dann auch passiert ist und ich vielleicht da ein paar Sachen auch dann endlich zeigen kann.
Und den Felix wollten wir ja auch mal reinholen. Ja. Felix Steiner, liebe Grüße gehen raus. Ich durfte mit ihm zusammenarbeiten während der Soccer-WM in Essen und habe ihn dort kennengelernt als überragenden, ja, auch so ein Typ, der hustelt und der sein Business einfach auch durch sehr viel Liebe und sehr viel Fleiß aufgebaut hat und natürlich einfach auch durch ein unglaubliches Talent.
Ja.
Ganz, ganz toller, ganz, ganz toller Typ. Verlinken wir auch in den Shownotes. Und
auch ich glaube auch, dass der im Podcast sehr gut funktionieren würde, weil er auch sehr, sehr realistisch diese ganze Branche sieht und da irgendwie auch weiß, was so Sache ist und wie was die Good und Bad Sides so in diesem Business sind. Da hat er so einen sehr realistischen Blick drauf, finde ich schon immer sehr interessant, so seine Takes dazu hören.
Ja. Ich möchte jetzt noch von dir als Rausschmeißer hören. Was ist das letzte Foto in deiner Camera Roll?
Oh je.
Oh je.
Tatsächlich ist es. Also jetzt, wurden mir geschickt einige Behind-the-Scenes-Sachen von diesem Shooting von Mittwoch, aber das wurde mir nur geschickt, die habe ich nicht gemacht. Ansonsten ist es ein Screenshot, ob Damian Lillard zu den Lakers geht, weil ich den einer Basketballgruppe geschickt habe. Und das letzte Foto, was ich wirklich gemacht habe, ist ein Selfie, weil wir gestern war so ein riesen Lauf-Event. Da schließt den Kreis eigentlich wunderbar. Und wir sind irgendwie alle in unseren Lauf-Outfits dann mit der U-Bahn heimgefahren. Irgendein Gast hatte noch so eine riesen Party-Pizza übrig. Und dann haben irgendwie ja alle, die vom Laufclub da noch mit in der Bahn waren, dann einfach von dieser riesen Party-Pizza gesnackt. Und das war ein sehr, sehr lustiger Moment, den ich fotografiert habe, ja.
Cool. Vielleicht gibt's den ja auf deinem zweiten Account zu sehen.
Ja, im Juli-Dump dann im August.
Okay. Johannes, vielen lieben Dank für die kurzweiligen, was haben wir? 1,5 Stunden ungefähr. Mhm. Hat mir viel Spaß gemacht. Freue mich auf die weiteren Episoden mit dir in diesem Jahr. Und ich bin sehr gespannt, was noch so kommt. Ich bin gespannt auf Long Trails 3. Ich bin gespannt auf weitere tolle freie Projekte und auf die nächsten Paid Jobs. Drück dir die Daumen, dass das alles so klappt, wie du es dir vorstellst.
Das auch, wenn wir wenig über deine Sache gesprochen haben, wünsche ich dir das natürlich auch. Und ja, beim nächsten Mal kriegst du wieder mehr Redeanteil.
Ah, ich rede genug hier in diesem Podcast, glaube ich. Ich muss mich immer schon bremsen, habe ich das Gefühl. Ihr da draußen, vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Das war Episode 112. Es wird eine Episode 113 geben. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ja, folgt Johannes, wenn ihr es nicht schon tut. Checkt unseren Broadcasting-Channel Shownotes bei Instagram ab. Uns gibt's bei YouTube, uns gibt's bei Apple, Spotify, wo auch immer ihr uns hört. Lasst mal eine Bewertung da. Freut uns sehr, wenn ihr das macht. Das hilft uns, dass wir auch gefunden werden als Fotografie-Podcast und als geschichtenerzählender Podcast. Macht gerne Werbung dafür und ich höre auf mit der Werbung und mit dem Quatschen und gehe jetzt in die Sonne gleich. Johannes, hab einen schönen Tag.
Wünsche ich dir
auch. Vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Ciao.
Ciao, ciao.